herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's!
Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Podcast-Episode. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. SafeDesk ist eine cloudbasierte Buchhaltungssoftware, mit der ihr eure Buchhaltung GOBD-konform umsetzen könnt. Und dabei ist es egal, ob ihr im Homeoffice aktuell arbeitet oder im Büro. Was ich wirklich an SafeDesk schätze, dass man nicht nur ortsunabhängig den Service nutzen kann, sondern auch bei Bedarf Belege direkt per App einscannen und dank künstlicher Intelligenz werden die Belege direkt digital verwaltet. Egal, ob ihr eure Buchhaltung nach der einfachen oder doppelten Buchführung umsetzt, ich finde die Benutzerführung ist sehr intuitiv und auch sonst bietet SafeDesk wirklich alles, was man für eine effiziente Umsetzung der Buchhaltung benötigt. So könnt ihr beispielsweise Angebote erstellen, auf einfache Art und Weise Rechnungen erstellen. Eine Schnittstelle zum Steuerberater und Finanzamt ist ebenso vorhanden wie ein integriertes Online-Banking, eine Kundenverwaltung und SafeDesk ist made in Germany. Auch das ist heutzutage ja nicht unwichtig. Ihr könnt den Service 14 Tage lang völlig kostenfrei und unverbindlich testen und wenn euch SafeDesk dann überzeugt haben sollte und ihr euch für eine Laufzeit von 12 oder 24 Monaten entscheidet, dann gibt es die ersten 3 Monate sogar kostenlos. Einfach die Seite safedesk.de/digitalesunternehmertum zusammengeschrieben aufrufen und dann den Gutscheincode DUT100 als Zahl ausgeschrieben eingeben. Besser geht's doch nicht. Und die URL, sollte euch das jetzt zu schnell gegangen sein, findet ihr natürlich auch noch in den Shownotes. Testet SafeDesk, ich kann es nur empfehlen. Heute haben wir ein Thema, was wirklich jeden Seitenbetreiber betrifft. Wirklich jeden. Denn Content, Textinhalt, Bilder, also Inhalt insgesamt, ist die Basis für jede Webseite. Ohne Inhalt finden die Nutzer nicht die relevanten Informationen auf einer Webseite. Ohne Content auf der Webseite wird man keine Sichtbarkeit bei Google aufbauen können. Und ohne Content wird man keine erfolgreiche Online-Marketing-Kampagne umsetzen können. Wer also im Online-Business erfolgreich sein will, wer Sichtbarkeit in welcher Form auch immer, ob im organischen Bereich, in den Suchmaschinen, ob im Paid-Bereich, egal wo, man muss gezielt Inhalte zur Verfügung stellen, die für die Zielgruppe relevant sind, die ein bestimmtes Ziel verfolgen und entsprechend Sichtbarkeit generieren. Und darum geht es heute im Podcast. Ich möchte euch mitnehmen und aufzeigen, wie wichtig es ist, Google, die organischen Suchergebnisse bei Google zu verstehen und herauszufinden bzw. Indikatoren zu identifizieren, wonach die eigene Zielgruppe bei Google überhaupt sucht und was sie erwartet. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und hier machen unheimlich viele Unternehmen bereits einen Fehler. Dinge nur aus dem Bauch heraus zu entscheiden oder, wenn man eher aus der Offline-Welt kommt, Dinge einfach eins zu eins in die Online-Welt zu projizieren. Das ist auf der einen Seite fahrlässig und auf der anderen Seite auch gar nicht notwendig, denn wie in unserem heutigen Beispiel, da geht es darum, Wünsche einer Zielgruppe abzuleiten aus den organischen Suchergebnissen bei Google. Und das kann ich eben anhand von Daten, Fakten, Informationen, wie man so schön sagt. Also, klären wir zunächst einmal ein paar Begrifflichkeiten, die ich im Laufe des Podcasts einfach immer wieder benutze. Zum einen ist das der Begriff SERPs, also übersetzt oder richtig ausformuliert heißt ein SERPs, Search Engine Result Pages. Gemeint sind damit letztendlich die Suchergebnisseiten einer Suchmaschine und in meinem Beispiel hier geht es um Google, da Google, das wissen die meisten von euch, einen Marktanteil von über 90% bei uns in Deutschland hat und neben Google gibt es eigentlich nicht mehr viel, vielleicht noch Bing, aber kennt ihr irgendwen, der bei Bing oder Bing als Standardsuchmaschine eingestellt hat? Ich nicht. Es gibt den einen oder anderen, die ein oder andere Firmenpolicy, die Microsoft-Verträge haben. Da gibt es das vielleicht, aber ansonsten ist das eher die Minderheit, zumindest hier bei uns in Deutschland. Und neben den organischen Suchergebnissen findet ihr zudem bis zu 4 kommerzielle Anzeigen, wenn es um die Standardansicht geht. Die ist mit Anzeige und Einträge sind mit Anzeige gekennzeichnet, meistens oben 4, dann kommen 10 organische Suchergebnisse und dann klassisch darunter nochmal bis zu 4 weitere kommerzielle Anzeigen. Es gibt aber auch Diversifizierungen, was die Suchdarstellung angeht, da komme ich im Laufe des Podcasts noch einmal genauer zu. Google verfolgt den Anspruch, und das ist ganz wichtig, und das muss man sich immer wieder vor Augen halten, immer das beste Suchergebnis oder die besten Suchergebnisse auf eine gestellte Suchanfrage zu finden und auszuspielen. Und da viele Algorithmen bei Google eine Rolle spielen, viele Faktoren hier entscheidend sind, welche Webseite letztlich bei Google ganz vorne oder zumindest weiter oben rankt als andere, das gilt es eben zu differenzieren bzw. auch zu verstehen, wieso das sein kann und worauf man letztendlich auch achten sollte. Und hier gibt es grob 3 verschiedene Suchtypen, die ich euch hier im Podcast zunächst einmal kurz vorstellen möchte, bevor ich dann auf die Dinge eingehe, wie man anhand der SERPs letztendlich herausfinden kann, wonach die eigene Zielgruppe sucht. Anfangen möchte ich mit dem ersten Suchtyp, die informationelle Suche. Der Nutzer möchte in dem Fall sich zu einem bestimmten Thema informieren. Es werden also Suchergebnisse in den SERPs zu finden sein, die sehr textlastig sind, vielleicht ein Video haben, Infografiken, also diese klassische Kombination, die eben eine Erklärung für ein bestimmtes Thema liefern. Zum Beispiel, welche iPhone-Modelle gibt es, wie kann ich ein Gartenhaus selber bauen, was auch immer. Dann der zweite Suchtyp sind die transaktionalen Suchen. Bei diesen Keywords besteht ein konkreter Handlungsbedarf bzw. eine Handlungsabsicht. Das muss nicht immer ein Kauf sein, sondern das kann auch der Eintrag in einen Newsletter sein, der Download eines E-Books oder Whitepapers, egal was. Aber transaktional ist der Intent quasi dahinter. Der dritte Suchtyp ist die navigationale Suche. Hier sucht der Nutzer eine bestimmte Seite. Also beispielsweise die Apple-Seite, das iPhone-Angebot oder bei Zalando die Sale-Wochen. Hier wird konkret eine Seite gesucht, also eine navigationale Suche. Und innerhalb dieser Suchtypen gibt es weitere Ausprägungen, die letztlich wichtig und auch relevant sind, um eben final zu identifizieren, wie der Umfang meiner Seite vielleicht sich darstellen soll, mit welchen Content-Formaten ich operieren soll. Und da gibt es eben nochmal unterschiedliche Ausprägungen. So ist es klar, dass zum Beispiel eine How-To-Seite, also wie mache ich etwas, ausführlich ist, möglichst sehr ausführlich, um dem Nutzer hier eine Anleitung zu geben. Ein Ratgeber ist sehr ausführlich, aber es können auch Vergleichsseiten, die eher redaktionelle Prägung haben, vielleicht gar nicht so sehr auf den inhaltlichen oder textlichen Umfang abzielen, sondern eher vielleicht auf die Tabellenform, also die vergleichenden Argumente. Hier gibt es unterschiedliche Ausprägung. Wie gesagt, auch gerade bei der informationellen Suche ist das extrem wichtig, sich hiermit zu beschäftigen, denn da geistern so die ein oder anderen Mythen im Kreise, dass ein Text mindestens 300 Wörter lang sein soll oder 5000 Wörter der heilige Gral ist, wenn es um Sichtbarkeit geht. Da komme ich gleich zu. Das kann ich euch aber vorab sagen. Das stimmt so definitiv nicht. Ja, also, um das auch nochmal so ein bisschen an den unterschiedlichen Suchtypen auszumachen, geht es letztendlich ja darum, wenn ich Online-Business betreibe, die sogenannte Customer Journey im Auge zu halten. Also die Reise eines Kunden, eines potenziellen Kunden, die muss ich durchleuchten. Und in der Regel ist es so, dass insbesondere in Zeiten, wo das Internet da ist, wo man viel recherchieren kann, wo es verschiedene Social-Media-Kanäle gibt und, also die unterschiedlichsten Touchpoints, wie man sagt, gilt es eben, dem Nutzer für die jeweilige Phase, in der er sich befindet, die relevante Information zur Verfügung zu stellen. Wenn ich beispielsweise, das ist rein fiktives Beispiel, ich habe gleich noch konkrete Beispiele, wenn ich nach einem iPhone suche und ich erzähle ihm irgendwas über die Geschichte des iPhones oder die Geschichte rund um Steve Jobs und er möchte eigentlich ein iPhone kaufen, dann treffe ich nicht die Absicht, den Suchintent hinter dem, den der Nutzer hatte. Also ganz fatal, und das machen ganz viele falsch, und deswegen ist es eben so extrem wichtig, nicht Inhalte aus dem Bauch heraus zu schreiben, sondern eben zu analysieren, vorab Recherchen zu tätigen, welchen Inhalt oder welcher Inhalt wird gesucht, für welches Thema, für welches Keyword und was erwartet die Zielgruppe. Ich habe euch verschiedene Beispiele mal mitgenommen, wo das, glaube ich, nochmal deutlicher wird. Also insbesondere, was diese Suchintention angeht, um das so ein bisschen deutlicher zu machen. Wenn ihr beispielsweise in den Suchschlitz bei Google gelbe Sneaker kaufen eingibt, dann werdet ihr feststellen, dass Google in den organischen Suchergebnissen euch ausschließlich Shop-Webseiten anzeigt, also Shop-Angebote. Ihr werdet in diesem Fall keine informationell getriebenen und holistischen Inhalte feststellen, weil Google einfach genau weiß, und in dem Fall ist es sogar sehr einfach, ein transaktionales Keyword, kaufen ist hier sogar inbegriffen, dass hier keiner sich in der Informationsphase befindet, sich informieren will, sondern in dem Fall möchte man kaufen. Und da liegt eine Kaufabsicht vor. Ansonsten würde ich das nicht so konkret in den Suchschlitz eingeben. Also ist klar, wenn ich eine Webseite Content erstellen möchte und ich gebe jetzt das Ziel aus, ich möchte zu gelben Sneaker kaufen, ranken, schreibe 10.000, 20.000, 30.000 Wörter, ihr werdet mit einer nahezu 100%igen Wahrscheinlichkeit keine Chance haben. Ihr könntet den genialsten Inhalt produzieren, bei Google auf die Top-Seiten zu kommen. Geht einfach nicht. Umgekehrt genauso. Wenn ihr beispielsweise danach fragt oder Google fragt, wie baue ich ein Gartenhaus, dann werdet ihr sehr, sehr viele Webseiten, ich würde sogar sagen ausschließlich Webseiten finden in den organischen Suchergebnissen, die eine Anleitung haben, die Tipps und Tricks im Zusammenhang mit dem Bau eines Gartenhauses liefern, also informationellen Charakter vorweisen und eben nicht transaktional wie bei meinem Sneaker-Beispiel. Ich könnte euch hier extrem viele weitere Beispiele nennen, beispielsweise Friseur und Friseur, alte und neue Rechtschreibung. Gleiche Wortbedeutung, aber völlig unterschiedliche Suchergebnisse. Beim Friseur mit Ö nach der neuen Rechtschreibung findet ihr 6 von 9 Suchergebnissen Lexika-Einträge. Also da geht es um die Rechtschreibung. Wie schreibe ich Friseur richtig und wann nutze ich welche Variante? Wenn ihr Friseur nach der alten Rechtschreibung eingebt, werdet ihr feststellen, dass sich 6 von 9 Suchergebnissen mit dem Thema Friseur beschäftigen. Magazine, Friseure und. Also ein ganz anderer Suchintent, den Google ermittelt hat, wenn ich unterschiedliche Schreibweisen von Wörtern eingebe. Ein anderes Beispiel, Saugroboter. Gebt es ein. Ihr werdet ausschließlich Shopping-Ergebnisse, Shopping-Angebote, also Webseiten, die einen Shop dahinter haben, sehen. Und wenn ihr bester Saugroboter eingebt, dann werdet ihr eben Seiten mit informationellem Charakter vorfinden. Erfahrungsberichtsseiten, Vergleichsseiten, was auch immer. Aber ein völlig anderer Suchintent und ein völlig anderes Content-Ziel, was man hier als Seitenbetreiber verfolgen sollte. Letztes Beispiel, iPhone-Unboxing, also das Auspacken eines iPhones, was ja bei YouTube insbesondere sehr beliebt ist, gebt es mal bei Google ein. Ihr werdet keinen einzigen Eintrag finden, der ja Text beinhaltet, sondern ausschließlich Videos, YouTube-Videos. Ja, und was man auch wissen muss, es gibt nicht nur das ein oder das andere Schema, ich habe euch hier ganz viele Beispiele genannt, sondern es ist wesentlich granularer, wie Google die Suchergebnisse darstellt. Und es ist auch nicht immer völlig eindeutig für Google, ob es jetzt rein informationeller Charakter ist, ob es rein transaktionaler Charakter ist. Manchmal ist sich Google auch nicht sicher und diversifiziert hier und da. Und dann muss man eben herausfinden, in welche Richtung es geht. Und da gibt es ganz viele Indikatoren und Prüfmöglichkeiten, wo wir gleich drauf eingehen, wie ich das für mich besser spezifizieren kann und festlegen kann, welcher Suchintent liegt letztendlich vor. Und da sind wir bei einem ganz, ganz wichtigen Thema. Und was ich nochmal betonen möchte, es gibt nicht eine bestimmte Wortanzahl. Ja, das sollte spätestens klar sein mit den verschiedenen Suchtypen, mit dem Suchintent, den Google ja bewertet. Und den können wir uns zunutze machen. Quasi eine Art MAFO für uns, was die Contentproduktion angeht, nutzen. Und egal ob 500 Wörter, 5000 Wörter, es gibt nicht den einen Richtwert. Es kommt auf die Branche an, auf das Thema, auf den Suchintent, den Google eben ermittelt und eben auch auf die Zielgruppe, was sie für eine Erwartungshaltung hat. Blicken wir nun mal auf die SERPs, also auf die Suchergebnisseiten und wie man entsprechend Rückschlüsse für seinen eigenen Content ziehen kann. Vorab sei gesagt, wer heutzutage Content produziert, muss genau wissen, welches Ziel verfolge ich mit dem Inhalt. Ja, in welcher Journey, in welchem Touchpoint befindet sich mein Nutzer? Was ist die Erwartungshaltung? Wie muss ich ihn ansprechen? Den Stil, die Anrede. Das sind natürlich alles inhaltliche Themen, da möchte ich heute gar nicht drauf eingehen, aber die sind natürlich genauso wichtig. Und vorab, mindestens genauso wichtig, und das muss ich auch erwähnen, ist die eigentliche Recherche nach den relevanten Keywords. Also, verlasst euch nicht auf das Bauchgefühl, habe ich eben gesagt, sondern setzt mit verschiedenen Tools, kann man das machen, eine Keyword-Recherche um. Besorgt euch erstmal ein Potenzial, also ermittelt ein Potenzial. Wie ist das Suchvolumen pro Monat, was bei Google nachgefragt wird? Wie ist die Wettbewerbsdichte bei Google? All das kann ich mir ganz grob anzeigen lassen. Dafür gibt es entsprechende Tools, die mir da weiterhelfen. Dann analysiert die Texte, die auf den ersten Suchergebnisseiten im organischen Bereich bei Google angezeigt sind. Sind diese eher holistisch geprägt, also eher breit umfassend das Thema letztendlich aufgreifend? Geht es um eine Art Ratgeber, Do-it-yourself-Artikel, ein Vergleich oder sonst irgendetwas? Also holt euch Inspiration, wie die Top-Seiten den Inhalt aufgebaut haben. Auch da kann ich schon extrem viele Rückschlüsse ziehen, wenn ich sehe, dass die ersten 5 oder 7 Suchergebnistreffer gar nicht so den elendlangen Artikel haben. Dann muss ich nicht, wenn die, was weiß ich, im Schnitt 1000 haben, dann muss ich nicht 5000 Wörter liefern, sondern vielleicht reichen auch 1500 und ich bereite ihn besser auf, gebe Google mehr Relevanzsignale in der Breite, wie ich immer so schön sage. Und das ist nicht nur Text, das sind Bilder, das sind Videos, das sind eben unterschiedliche Content-Formate. Auch da kann ich mir Rückschlüsse über die SERPs holen, da komme ich gleich zu. Also, zum Verständnis nochmal, Google bewertet jede einzelne Suchanfrage in sich und versucht herauszufinden, was die Nutzer tatsächlich wollen oder gesucht haben. Und nutzt die von Google bewerteten Seiten als eine Art MAFO für euren nächsten Inhalt. Einfacher und kostenloser, es ist nur Zeit, die ich investieren muss, kann es eigentlich nicht gehen. Ein weiterer Tipp, nutzt Google Suggest und analysiert hier entsprechend die Begriffe, mögliche Fragen und holt euch Rückschlüsse auf euren Content. Google Suggest, für all diejenigen, die es nicht wissen, wenn ihr in den Google-Schlitz mal ein Wort eingebt, dann gibt es darunter direkt Auto-Vorschläge, um welche Begrifflichkeiten es sich handeln könnten. Das sind Google Suggests, die findet ihr auch noch weiter unten in den Suchergebnissen. Das sind Begriffe, die sehr häufig andere Nutzer in dem Zusammenhang gesucht haben. Also auch hier kriege ich extrem hilfreiche Tipps, wenn ich hier zum Beispiel das papierlose Büro eingebe. Ich mache das jetzt einfach mal parallel, papierloses Büro. Dann werden mir ganz viele sogenannte Google Suggestions angezeigt. Papierloses Büro iPad, papierloses Büro Definition, Zuhause, Software, papierloses Büro Ordnerstruktur, papierloses Büro Scanner, papierloses Büro Mac und. Das heißt, das sind alles Begriffe, die viele andere Nutzer in dem Zusammenhang ebenfalls eingetippt haben und nachgesucht haben. Auch hier kann ich für mich Rückschlüsse ziehen, ob ich hier weitere Inhalte quasi in meinen Redaktionsplan aufnehme und die ebenfalls ausführlich bearbeiten möchte, weil ich weiß, dass ich ja bei Google, und das ist ein ganz wichtiger weiterer Tipp, unabhängig von den Dingen, die wir heute besprechen, ich muss mich bei Google als Experte positionieren, als mit meinem Unternehmen für ein bestimmtes Thema positionieren. Und wenn ich da, wenn ihr beispielsweise Schrauben verkauft und ihr habt jetzt vor, Alkohol zu verkaufen und ihr macht eine 5000 Wörter lange Seite, die vielleicht auch, wenn ihr das Keyword eingibt, holistischen Charakter vorweist, also die SERPs, dann werdet ihr in der Regel wenig Chancen haben, weil ihr eben nicht die Autorität habt, die Google hier erwartet. Und das kann ich über verschiedene Texte, verschiedene Signale eben, was ich eben meinte, Google aufzeigen. Und deswegen kann Google Suggest hier ein ganz, ganz wichtiger Partner sein, um mir neue Content-Ideen auch zu erschließen. Ganz wichtig in dem Zusammenhang, ich hab's eben schon mal kurz gesagt, SERPs werden teilweise auch unterschiedlich dargestellt. Je nach Suchanfrage, gib das mal ein, beispielsweise papierloses Büro, beispielsweise wie baue ich ein Gartenhaus oder gelbe Sneaker kaufen, also eben meine drei Beispiele. Und ihr werdet feststellen, dass die Darstellung zum Teil anders ist. Mal seht ihr die Google Shopping Ergebnisse, mal seht ihr auch einen Slider oder ein Karussell, nennt man das, mit Videos oder Bildern, ja, und teilweise vielleicht sogar auch Podcast-Aufnahmen, die hier und da schon mal angezeigt werden. Das heißt also, ihr könnt weitere Rückschlüsse ziehen, weil, erinnert euch, Marfo, ne, Google bewertet jede Suchanfrage, Suchintent, versucht es zu verstehen, dass es halt sein kann, wenn Videos verstärkt angezeigt werden, neben Textinhalt, dass es sinnvoll sein kann, eigene Videos in den Text zu integrieren oder Bilder in den Text zu integrieren, die sehr aussagekräftig sind, die vielleicht eine Infografik, die eben genau auf Analyse dieser SERP-Darstellung das rechtfertigen würden. Und da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Auch die Tabs in dem Zusammenhang. Tabs sind oben die Reiter. Wenn ihr den Suchschlitz seht und angegeben habt, dann seht ihr oben die Reiter Videos, Bilder, News, Shopping und so weiter und so fort. Und auch die haben unterschiedliche Reihenfolgen. Achtet mal darauf. Und die sind auch nicht immer alle zu sehen. Und auch hier kann ich mir Rückschlüsse ziehen. Also sind Videos wichtig oder Bilder oder sind sie in dem Tab gar nicht unter den ersten Tabs zu sehen? Auch hier kann ich mir nochmal zumindest mal so granular die ein oder andere Info einholen. Dann sind W-Fragen, also sogenannte W-Fragen, wer, wie, was, wo, weshalb, extrem wichtig zu analysieren. Denn Google wird immer mehr, da habe ich eine eigene Podcast-Episode mal zu gemacht, zur Antwortmaschine. Je nach Content-Ziel kann es daher hilfreich sein, den Content gezielt auch mit relevanten W-Fragen zu ergänzen und zu bestücken. Und hier kann ich eben in den SERPs sehen, welche Fragen in dem Zusammenhang häufig vom Nutzer gestellt wurden. Denn es kann sein, dass ich auch sogenannte W-Fragen von Google direkt angezeigt bekomme und das dann direkt entsprechend sehen kann. Ja, also auch hier kriege ich unheimlich viele Hilfestellungen und ganz unten verwandte Suchanfragen oder Suchanfragen könnten auch Fragen drin sein. Oder es gibt eine eigene Box, wo Fragen drin sind, die ich aufklappen kann. Auch hier kann ich mich inspirieren lassen, weil das eben Fragen sind, die sehr häufig in dem Zusammenhang von Nutzern eben gestellt wurden. Und wenn man diese W-Fragen ausführlich, knackig, ausführlich auf den Punkt gebracht formuliert, dann kann es sein, dass ich in den sogenannten Featured Snippets ausgespielt werde, also in diesen Antwortboxen, habt ihr auch schon mal gesehen. Da muss ich gar nicht auf Position 1 sein, sondern das bewertet Google wirklich individuell. Es kann auch sein, dass hier ein Suchergebnis auf Position 5, 6, 7, 8 genommen wird, weil es eben scheinbar für Google das Relevanteste für diese Fragestellung ist. Also auch das kann man analysieren. Was bedeutet es jetzt, den besten Inhalt zu produzieren? Das ist so meine Maxime. Es muss nicht immer doppelt so lang sein. Es muss einfach der Anspruch da sein, den besten Inhalt für das Thema, für das Keyword zu produzieren. Dabei ist es völlig egal, ob holistisch, eher spitz formuliert auf ein Thema. Wichtig ist, achtet darauf, dass ihr mit Sorgfalt diese Vorarbeit leistet und dann zusätzlich auf folgende weitere Punkte achtet. Jeder Text sollte einzigartig sein und in der Form nirgends anders Stichwort Duplicate Content, im Internet verfügbar sein. Also auch größere Absätze oder mehrere Absätze bitte nicht nutzen. Versucht sie umzuformulieren und unique darzustellen. Extrem wichtig. Hier gibt es auch Tools, die euch das abnehmen. Sogenannten Duplicated Content Check. Könnt ihr euch anschauen. Klammer auf. Kurze Werbung. PageRangers.com. Gibt so ein Tool. Damit kann man Keyword-Recherchen machen, Suchintent-Analysen und so weiter. W-Fragen-Analysen. Nur das mal ganz nebenbei. Dann sollte der Artikel auch einen absoluten Mehrwert bieten. Bestenfalls auch die Informationen und Darstellung so variieren, dass sie für die Zielgruppen entsprechend aufbereitet sind und die kein Wettbewerber vielleicht so umfassend und adäquat aufbereitet hat. Auch wenn der Artikel ausführlich sein sollte, beschränke dich auf das Wesentliche, knackig formuliert und solange wie notwendig nur sollte die Devise sein. Nicht einfach irgendwas gerade ausschweifend erläutern, wenn es nicht notwendig ist. Stichwort mobiles Internet, Stichwort mobile Nutzung. Ja, wer liest schon 5000 Wörter? Das gibt es, aber dafür gibt es andere Dinge, wie ich das besser strukturieren kann. Da geht es um die H-Überschriften. Da geht es darum, auch ein Inhaltsverzeichnis vielleicht dem Nutzer zu liefern. Und wenn er auf das Inhaltsverzeichnis klickt, wird er direkt an die Stelle im Inhalt weitergeleitet mit sogenannten Ankern, dass er dann auch direkt die Information lesen kann, die ihn interessieren und nicht erst lange runterscrollen muss. Also auch da gibt es ganz viele Kniffe, aber auch das ist ein anderes Thema, sondern es geht heute ja darum, wie ihr das identifizieren könnt, wie ihr die SERPs nutzen könnt, um eben entsprechende Rückschlüsse zu ziehen. Kombiniert in dem Fall, und dann sind wir weiter bei den Tipps, verschiedene Content-Formate. Macht es Sinn, Text, Video, Bilder, was auch immer zu nutzen? Das ist das Ergebnis eurer Analyse und darauf aufbauend legt ihr erst fest, welche Content-Formate ihr einsetzt. Ja, versucht den Leser in den Bann zu ziehen und schaffe ein Aha-Erlebnis. Und ganz wichtig, und das ist dann der letzte Tipp jetzt in dem Sinne, die Lesbarkeit des Artikels ist extrem wichtig. Passt wirklich auf, dass längere Artikel eben gut lesbar bleiben. Und zum Schluss, bevor es dann nochmal eine Zusammenfassung gibt, noch ein ganz wichtiger weiterer Tipp. Das sogenannte Snippet wird total unterschätzt und bietet die Möglichkeit, den organischen Suchtraffic zu maximieren. Was ist das Snippet? Das Snippet ist letztendlich eure Darstellung in den organischen Suchergebnissen bei Google. Und die könnt ihr beeinflussen, indem ihr den Meta-Title, die Meta-Description formuliert oder beispielsweise Sitelink-Erweiterungen schafft, indem ihr eben ein Inhaltsverzeichnis mit Anchor schafft. Weil die Anchor nimmt Google auch sehr häufig mit in die Darstellung in den SERPs mit auf. Und wenn man draufklickt, wird man sofort an die richtige Position weitergeleitet. Also extrem wichtig, auch in die richtige Snippet-Optimierung Zeit zu investieren, die richtigen Formulierungen zu nutzen, denn wenn ich irgendwo zwischen 3 und 4 bin vielleicht auf 4, habe aber das bessere Snippet, weil es einfach neugieriger macht auf mehr, dann werde ich eben eher geklickt als derjenige Wettbewerber, der auf Position 3 ist und das ist ja extrem wichtig und deswegen sollte man hier auch sich Zeit für nehmen. Ich vergleiche das immer mit einer Printanzeige, ihr seid ein lokaler Handwerksbetrieb, ihr seid ein Industrieunternehmen, was auch immer und ihr schaltet eine Anzeige in einem Printmagazin, dann stelle ich immer die Frage ganz provokativ, würdet ihr dem Zeitungsverleger sagen, schalte mal eine Anzeige, ich überlasse den Inhalt, wie die dargestellt wird, überlasse ich dir, Hauptsache die Anzeige wird geschaltet. Nein, würdet ihr nicht und so ist bei Google auch. Wieso sollte ich es Google überlassen, wenngleich man sagen muss, dass Google die absolute Hoheit hat und auch hier nochmal sehr viel AB testet, also auch eigene Titles und Meta-Descriptions testet. Aber in der Regel ist es so, dass wenn die gut funktionieren, dass die eigenen verwendet werden, das kann ich auch prüfen in der Google Search Konsole, welche hier die besten Leistungsergebnisse haben, beziehungsweise wie die Leistungswerte letztendlich aussehen. Also Snippet optimieren extrem wichtig. Sorgt also nicht nur für das perfekte Snippet, sondern überprüft den Suchintent, auf welchen Inhalt ist der ausgerichtet, nimmt die Top-Seiten, analysiert die, was für Content-Formate sind relevant, wie kann ich den Inhalt besser machen, als die Wettbewerber ihn geschaffen haben. Und wenn ihr euch im Vorfeld genau diese Gedanken macht, hier und da analysiert, dann macht ihr schon jede Menge mehr richtig. Da lege ich die Hand für ins Feuer als die meisten Wettbewerber von euch. Und ich hoffe, ihr konntet so einiges mitnehmen und ihr seid so ein bisschen angefixt worden, wie man richtige Inhalte, bessere Inhalte für die Zielgruppe projiziert, für Google letztendlich natürlich auch, um eben mehr Relevanz bei Google zu zeigen und öfter auf den vorderen Plätzen angezeigt zu werden, beziehungsweise entsprechend Trust bei Google aufzubauen für ein bestimmtes Thema und dann auch im nächsten Schritt es leichter zu haben, bei ähnlich gelagerten Themen schneller nach vorne zu kommen. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Und zum Schluss nicht vergessen, habt den Anspruch, den besten Inhalt zu eurem Keyword, zu eurem Thema zu erstellen. Nicht nur Google wird es euch entsprechend danken, sondern insbesondere eure Zielgruppe auch. Solltet ihr Fragen haben, nutzt die Shownotes bzw. die E-Mail-Adresse podcast@digitales-unternehmertum.de. Schickt mir gerne auch eine Sprachnachricht. Findet ihr den Hinweis auch in den Shownotes, wie das geht. Ich freue mich auf jeden Fall auf Feedback. Schaut bei Facebook vorbei, Instagram, LinkedIn bin ich zu finden. Könnt ihr mir folgen. Wenn ihr Fragen habt, auch dort entsprechend den Kanal nutzen. Das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Bis demnächst. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet. Gerade wenn ihr keinen Podcast künftig mehr verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet, Themenwünsche, Interviewpartner, schreibt mir an podcast@digitales-unternehmertum.de.